Willkommen Leute zu einer neuen Science-Podcast-Folge. Heute war wieder richtig was los. Wir haben richtiges Potpourri wieder an Themen mitgebracht. Wir besprechen die Straßenweltmeisterschaften in Ruanda. Gleichzeitig, wir nehmen mich am Sonntagabend gerade auf, sind die Europameisterschaften gerade zu Ende gegangen. Bedeutet, wir haben auch da noch einiges zu besprechen. Straßenrennen der Männer, Straßenrennen der Frauen und dann ist Lennart noch einen Halbmarathon gelaufen. Ausflug in die andere Sportart Laufen, was er uns berichten wird und warum es wieder ein 1-gegen-1-Duell mit Norbert gab wie im letzten Winter. Das wird er uns erzählen. Das heißt, bleibt dran, wir haben einiges zu besprechen und klären am Ende auch noch die Frage, ob es vielleicht für dich interessant sein könnte, auch dieses Jahr eine Off-Season zu machen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Auf geht's! Und wir gehen wieder rein in eine neue Science-Folge, wieder leicht verspätet. Das hat seine Gründe, weil Lennart hat einen Halbmarathon absolviert. Wir haben jetzt, Stand heute, Sonntagabend, quasi live diese Folge, eine EM hinter uns. Letzte Woche noch das WM-Straßenrennen und ich habe noch irgendwas in Münster gemacht, bin noch Gravel gefahren, also es war eine volle Woche. Vorweg erstmal, Lennart, hast du Muskelkater schon?
Noch nicht.
Oh, okay.
Ich glaube auch,
der kommt
hält sich in Grenzen.
Ah, dann bist du aber wirklich gut trainiert.
Ja.
Also für all die Leute, die jetzt nicht wissen, was abgeht, Lennart ist heute den Kölner Halbmarathon gelaufen und ich würde sagen, erzähl uns doch ein bisschen was ging ab? Nimm uns mal mit auf eine Reise, von heute Morgen an.
Ja, die Reise ist echt schön. Also
ja.
Man startet
die
recht.
Experience.
Also erstmal war ich aufgeregt.
Glaube ich,
weil
absolut.
Das ist sowas, was man einfach noch nicht gemacht hat.
Ja.
Und ich kenne mich ja im Radsport aus, oder weiß ich, ja. Da wollte ich meine Nummer, dann mache ich die Nummer dran, dann gehe ich zum Start. Ich habe einen festen Ablauf hier, hatte ich gar keinen Plan. Gut ist, dass es in Deutsch losgegangen ist. So, ich musste 5 Minuten dahin gehen zum Start, das war schon mal gut.
Ja, ja.
Aber ansonsten habe ich halt noch keinen festen Ablauf. Ich habe gestern erstmal angefangen mit Carboloading.
Gut.
Weil ich dachte, wenn du die 1,5 Stunden da läufst, dann am besten mit vollen Glykogenspeichern.
Auch noch ganz kurz, reingegrätscht. Ja. Schöne Zeit eigentlich, schöne Distanz. Nehmen wir muskulären Load weg und alles, was unterwegs noch reißen kann. Aber energetisch gesehen
brauchst du eigentlich theoretisch nicht verpflegen.
Ja, yeah, genau. Und wenn du es ein bisschen machst, bist du schon auf jeden Fall sehr gut dabei. Also 1,5 Stunden bei.
Also man sollte was verpflegen,
genau.
Aber man braucht es eigentlich nicht zwangsläufig.
Du wirst ankommen.
Du würdest ankommen, genau. Ja, das ist der Punkt. Du wirst ankommen, aber nicht gut.
Ja.
Und deswegen dachte ich, machen wir die schon mal voll.
Mhm.
Hatte aber vor, ich habe, glaube ich, 4 Gels genommen in Summe.
Eins
vorm Start.
Ja.
Ne, ich habe 3 genommen. Eins vorm Start mit Koffein, 100 Milligramm, dann noch ein normales ohne Koffein und dann noch mal eins mit.
Distanzen ungefähr? Also
ich habe bei 5 oder 6 schon das erste Gel gezündet.
Gar nicht so doof, ja.
Und dann bei 13.
Okay, ja.
Weil ich dachte, das muss ja auch ein bisschen, muss ja erstmal auch ankommen.
Wasser hinterhergespielt, hast du von außen angenommen? Irgendwas?
Ja, ich habe Wasser von außen angenommen, aber das habe ich mir eigentlich nur in die Luftröhre gekippt. wie ein echter Profi habe ich das genommen.
Kurz eingeatmet.
Habe aber noch gesagt bekommen vorher, man muss den Becher so ein bisschen knicken, wenn man so einen Schnabel hat, ein bisschen was auskippen. Und dann ging das ganz gut. Den ersten, den ich genommen habe,
hast du dich kurz geduscht?
Da habe ich mich selbst gewaterboardet. Dann dachte ich so, oh, beim nächsten Mal muss ich das anders machen. Aber was halt schon mal ekelhaft ist, du wachst morgens auf und ich kann das morgens ja einfach nicht, diese Wettkämpfe wie das Tracker. Du wachst morgens auf, es ist früh, das ist jetzt nicht so früh gewesen wie das Tracker. Du wachst auf und ich habe mir Bicarbonat reingefallen. Dann machst du das so auf, blinzelst so ein paar Mal. Das erste, was du machst, ist so einen halben Intensity-Bar und dann
Der Sport hat sich verändert.
Liegt noch hier die andere Hälfte oder das, was übrig blieb. Viel mehr habe ich auch nicht runterbekommen und dann das Bicarbonat und dann ab zum Start. Und
aber ganz gut für dich, es ist ein Heimstart, du hast selber gesagt, 5 Minuten vom Zuhause entfernt, das heißt, diverse Klogänge können auch zu Hause erledigt werden.
Diverse,
das ist schon die entspannteste.
Man könnte behaupten, ich hätte Leergewicht gehabt.
Sehr gut.
Und dann habe ich den logistischen Fehler gemacht. Ich habe dem Betreuerteam mein Handy gegeben, weil ich dachte, ich laufe nicht mit Handy.
Ja.
Wir haben gestern einen Treffpunkt ausgemacht für alle Ministry-Mitarbeiter, die mitlaufen.
Ah ja.
Und haben aber den falschen, also wir dachten, der startet unter der Eisenbahnbrücke zum Deutzer Bahnhof, startet aber nicht da, er war aber so eingezeichnet.
Okay.
Haben uns dann einen Treffpunkt da gemacht, dann bin ich da angekommen mit meiner Jacke an und allem, aber ohne Handy und allem.
Ah, stark.
Und
beim Treffpunkt war keiner.
Bin aber nicht zum Treffpunkt gegangen, weil ich gesehen habe, ja, da ist ja gar nicht der Start, sondern der Start ist ja woanders. Dann dachte ich, die anderen werden ja sich auch gedacht haben, dann gehen wir nicht zum Treffpunkt, sondern zum Start. Ich war auch ein bisschen spät dran.
Gut.
Und dann stand ich irgendwann da, habe niemanden gesehen, war ohne Handy unterwegs und dann ist man ja komplett hilflos und hatte aber noch meine Jacke.
Ah.
Und dann stand ich so rum und dachte so, ja, und hier würde ich auch niemanden mehr finden. Und dann bin ich da rumgeirrt und dachte mir so, ja, vielleicht sehe ich noch jemanden, den ich die Jacke geben kann. Und so 2 Minuten vor Start tippt mir Bocky auf die Schulter. So, ey, Lennart, hi. Und ich so, oh Gott sei Dank, Bocky, hier ist meine Jacke. Bist du im Ziel? Ja, ich bin da irgendwo, alles klar. Und dann bin ich in den Startblock rein. Ich war schon da prepared zu sagen, ja, scheiß doch, dann gehe ich halt in den zweiten Startblock. Ja, also, ob ich jetzt hier in dem ersten laufe oder nicht, ist mir wurscht. Ich laufe hier meinen Halbmarathon. Und bin dann ganz hinten in den ersten Reihen. Klassischer Colonia-Kids-Start eigentlich. Ja, letzte Reihe. Alter, das war so, also ich war noch nie in meinem Leben so eingebaut. Also ich war schon in diversen Radrennen eingebaut. Aber da, also das ging los. Und bis ich gestartet bin, sind glaube ich 5 Minuten schon mal vergangen, was ja eigentlich scheißegal ist, weil du hast ja dann Nettozeit. Und da hat mir auch nichts ausgemacht, aber dann bin ich halt losgelaufen und habe halt gemerkt, boah,
das ist richtig Traffic vor dir.
Es ist so Traffic und vor allem haben sich die Leute dann nach hinten gestellt, meistens die Leute, die sagen, ja, ich gehe das ein bisschen piano an.
Also erster Startblock und dann eher die tendenziell untere.
Die langsameren aus dem ersten Startblock. Junge, also ich bin den ersten Kilometer, das war vielleicht auch gut, also über die Brücke und alles bin ich absolut piano gelaufen, so, weil ich auch nicht schneller laufen konnte. Und ich habe letztes Jahr habe ich mich so sehr über die Leute lustig gemacht, die so voll verbissen so am Rand so vorbeigedrängelt haben. Und dann wollte ich nicht der Typ sein, über den ich letztes Jahr lustig gemacht habe.
Sehr gut.
Und habe das dann so ein bisschen passiver gemacht und bin so immer gewartet, bis die Lücke da ist.
Ja.
Habe schon gedacht, so, ja, komm, Lennart, weißt du was, dann läufst du jetzt deinen Halbmarathon hier so einfach mal zügig, aber nicht so schnell, wie du kannst.
Ich kann ganz kurz von außen berichten, von jemandem, der nur den Live-Ticker verfolgte. Habe ich auch gedacht, so, ich habe ihn geöffnet, dann hast du die ersten Durchgangszeiten und ich glaube, relativ schnell nach 2 Kilometer hast du den ersten Time-Chip gehabt. Und dann stand halt eine Pace da, wo ich dachte, ach guck mal, Lennart war den letzten Tag auch ein bisschen krank, er lässt heute ein bisschen ruhig angehen, weil wir hatten ja mehrere Zeiten im Raum. Du hattest mal ursprünglich angefangen mit irgendwie 1,25, zwischenzeitlich stand mal 1,20 im Raum, das war aber eher die sehr ambitionierte Zeit. Und dann irgendwann haben wir nochmal auf 1,30 gewechselt, was ziemlich genau eine 4,17er Pace entspricht.
Ja.
Und dann gucke ich auf den Tracker und es war 4,17. Da habe ich mir so, ah, guck mal, vielleicht auch die letzten
Tage.
Das war
noch langsamer, glaube ich.
Zumindest.
Die erste war, glaube ich, so 4,20.
Ja, auf jeden Fall stand da 4,17, 4,20, genau. Und dann dachte ich mir so, ja, okay, dann wird es wohl heute die Pace sein, vielleicht guckt er erstmal, wie er sich fühlt, vielleicht war er letzten Tage krank und probiert erstmal aus, kein Risiko-Pace.
Ja.
Und dann Kilometer, weiß ich, 5, 6, was auch immer, stand auf einmal 3,58 oder sowas.
Ja, dann hab auch gestern schon gesagt, das erste Mal, dass ich wirklich sagen kann, ich stelle den Autopiloten ein, ist nach, wie heißt das, Sorrent-Hotel auf dem Weg zum Neumarkt.
Ja.
Weil da ist es erstmal flach, wo du halt sagen kannst, vorher ist die ganze Zeit so leicht hoch
das
und runter.
Kannst
dich einschätzen. Ja. Und dann dachte ich mir, da ist es okay und bin ich auch einfach losgelaufen, hab irgendwann geguckt, dachte so, oh. Aber hat sich ganz gut angefühlt, dachte so, gucken wir mal.
Aber und was dann ist dann für eine Pace gelaufen, ganz kurz?
So 3,55 würde ich schätzen dann.
Und
dann bin ich die ganze Zeit das gelaufen, das hat sich ganz gut angefühlt und dann wurde die Straße auch ein bisschen offener, du konntest immer weiter vorlaufen. Und da habe ich auch krass gemerkt, wie windig es heute war. Und immer wenn du zwischen Gruppen warst, dann hast du schon den Gegenwind teilweise gemerkt oder halt den Rückenwind.
Ja.
Und immer wenn ich Gegenwind hatte, bin ich einfach in die Gruppe wieder rein und dachte mir so, ja, schön Windkante laufen, schaffe. Es hat aber auch was gebracht. Also du hast den Wind
gegen den Wind rauswechseln.
Du hast den Wind nicht mehr gespürt.
Ja,
also und dann dachte ich mir, das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Bin das immer weiter gelaufen.
Ja, ganz kurz, wir reden ja mittlerweile auch von 15, hoch km/h oder 16 km/h. Ich würde auch behaupten, so ein bisschen spielt da energetisch auch der Wind eine Rolle.
Ja, ich würde, also ich kenne mich überhaupt nicht gut genug aus damit, aber das hat sich dann ganz gut angefühlt. Bin dann so bei Kilometer 10 oder sowas, habe ich dann den Reifi getroffen, der auf dem Fahrrad da war.
Ah, ja.
Und dann ist er so die ganze Zeit neben mir hergelaufen, gefahren auf der Aachener Straße mit dem Rad wie so ein Coach. Und habe ich so die ganze Zeit voll getextet und ich habe gesagt, so, ich habe ein bisschen das Gefühl, ich kann das nicht einschätzen. Ich weiß nicht, was hinten raus passiert.
Bicarbonat, sei Dank, weiß auch gar nicht, wie die Beine sind.
Genau. So, und dann ich wusste halt auch, also ich bin halt noch nie, das muss ich auch sagen, das habe ich gestern gemerkt, ich bin im Training noch nie so meine Pace gelaufen, wo ich gesagt hätte, das wäre so meine Schwelle oder was läuft man beim Halbmarathon? Wahrscheinlich schon so im Schwellenbereich, würde ich mal tippen.
Ja, ein bisschen drunter würde ich so sagen. Ich würde High Sweet Spot sagen.
Genau.
Weil du musst halt, Schwelle ist eigentlich eher sowas
ist wie zu 10, viel.
Genau, 10 Kilometer Pace und das ist dann so High Sweet Spot.
Oh, bin ich halt nie gelaufen. Ich bin halt entweder irgendwie immer so 1 oder bis 3 Kilometer schnell gelaufen, was auch irgendwie total dämlich ist, so 3 Kilometer am Stück schnell zu laufen oder halt irgendwie so ein zügiges Tempo.
Ja.
Und dadurch hatte ich halt gar keinen Plan, was das jetzt mit, also welche Pace ich so durchhalten kann für die Zeit. Und dann dachte ich mir so, ja, verpfleg dich einfach vernünftig und sieh zu, dass du es halten kannst. Ja, weil ich wusste halt, 1,25er Zeit ist 4,01er Pace. Ja. Und ich hatte dann die ganze Zeit 3,57, 3,58 und dachte so, okay, ich sammle jetzt hier schon mal so ein bisschen Bonuspunkte.
Ja, ja, genau.
Und hinten raus könnte ich, wenn es schlecht läuft, irgendwie so bei 4,02, 4,03 dann laufen. Aber ich habe dann tatsächlich geschafft, einen negativen Split zu laufen. Das war echt gut. Und dann bin ich halt irgendwie mit so 3,52, 3,53 zu Ende gelaufen. Das einzige Mal, wo ich richtig in Trouble war, war, als ich so einen maximal krassen Krampf im Bauchmuskel hier bekommen habe.
Ah, ja.
Keine Ahnung, was das für, warum. Aber da habe ich habe ein bisschen rausgenommen und dachte, jetzt mal für so einen halben Kilometer ein bisschen chillen. Und da hat das so wehgetan, dachte ich, jetzt muss ich aussteigen. Und dann bin ich auch wieder schneller gelaufen und dann war es wieder weg. Das war ganz komisch.
Ja, es ist halt Atmung und halt vor allem Impact, ne? Du musst halt Rumpfmuskulatur stützen. So ist ein Impact, den du halt hast, das sind wir so nicht gewohnt.
Ja, total.
Die Läufe helfen halt, aber das ist halt, das ist halt wahrscheinlich auch das Training, was du durch Volumen ja auch dann wegbekommst. Also da musst du einfach der Muskulatur ja auch auf Fatigue Resistance auch im Oberkörper aufbauen.
Frag mich, ob das besser war, ganz tief einzuatmen, wenn ich schneller laufe, weil das vielleicht irgendwie gestützt oder weggedrückt hat, den Muskel.
Du dehnst halt wahrscheinlich dehnst länger.
Genau. Ja. Und das irgendwie besser war, auf jeden Fall. Das war das Einzige, wo ich richtig so in Trouble war. Und dann habe ich es, ich bin happy, wie ich es gepaced habe und bin es dann eigentlich recht gut zu Ende gelaufen. Am Ende waren es auf Strava 1:23:01, aber die Zeit
1:22:57.
Genau.
Ja. Glückwunsch dazu.
Da war gut.
Ja, richtig.
War ich zufrieden, nachdem ich jetzt irgendwie relativ lang krank war, war ich mir nicht sicher, wie ich das hinkriegen würde, aber am Ende.
Das ist definitiv solide. Zwischen uns offiziell die schnellste Halbmarathon-Pace, die wir zwei je gemacht haben.
Ja, aber du hast die auch nur mal einmal gemacht in einem 70.3.
Deswegen habe ich ja schon gesagt, jetzt gerade könnte ich es auf keinen Fall. Ich würde es gerne nächstes Jahr attackieren wollen.
Mach das. Ich glaube, das schaffst du auch.
Weiß ich nicht, also immer noch. Es muss erstmal durchlaufen.
Würde ich dir zutrauen.
10 Kilometer und 21 was anderes.
Ja, aber ich würde es dir zutrauen, du scheinst ja relativ fit zu sein. Jetzt gerade nicht. Aber bevor wir zu den richtig fitten Leuten kommen, dann kannst du noch kurz von deinen Wochenendaktivitäten erzählen. Münsterland und was war das andere?
Niederrhein-Gravel. Offiziell würde ich sagen, genau. Die Einleitung in die Offseason gekrönt. Münsterland Giro. Statistisch gesehen bei mir eines der weirdesten Rennen. Ich weiß nicht, wie viele Austragungen ich Münsterland Giro gemacht habe und ich glaube, jedes Mal war irgendeine Kacke.
Ja.
Ich habe im allerersten Münsterland Giro, das war mein allererstes Profirennen, war ich mir aus dem Feld rausgepisst.
Ja, stimmt, das hast du erzählt.
War ich stehen geblieben, bis ich dann raus war, musste dreiviertel Stunde hinterherfahren, habe sogar noch geschafft. Dann hatte ich ein Münsterland Giro, da habe ich einfach hart auseinandergenommen von Bora Hansgrohe auf der Windkante. Das war nach Kilometer 80 war das Rennen vorbei. So, das war dann auch ein bisschen bitter.
Das passiert. Es gibt ja auch Austragungen, die sind halt dann schon echt windig und räudig.
Genau das. Und diesmal war selbst da, ich hab extra geguckt, wir hatten 5,4 Knoten Wind. Also 10 bis 15 km/h oder so, was ja okay ist, aber Münster macht trotzdem nochmal irgendwas damit.
Und dieses Jahr wurde es von Bota Hansgrohe auseinandergenommen.
Was?
Bota Hansgrohe.
Habe ich gar nicht gesehen.
Es gibt so einen Twitter-Account.
Hey.
Das ist aus der Twitter-Bubble, da hieß einmal Bota Hansgrohe.
Stark.
Das ist die Fake-Version. Das ist du bist ja Jedermann-Rennen gefahren, also nicht mehr Bora Hansgrohe, jetzt sind da andere Leute sind am Werk.
Ja.
Du hast ja eigentlich schon, du willst eigentlich nicht so richtig erzählen.
Ja, ich will so ein bisschen ich merke das schon. Zeigen.
Du hast es ja ins Video alles
gepackt. Ich kann vorwegnehmen, ich habe es absolut selbstverschuldend verkackt. Ich werde aber erzählen,
in allen Formen.
In allen Formen. Kurzzeit kann ich sagen, Leute, ich habe taktisch meisterhafte Entscheidungen getroffen. Auge ist noch da. Also da kann ich mir gar nichts vorwerfen. Okay, das eine oder andere fehlt. Das ist ein Hintergrund. Aber ich war in der Gruppe, ich war da, die nachher gewonnen hat. Lennart.
Und so viel vorweg.
Und dann bin ich
immer. Das ist keine Medaille hier gerade um.
Und danach, aber das kann ich schon teasern, danach wurde ich irgendwas knapp über 200. Und die Frage ist, wie ist das passiert?
Ja, das ist auch schon mal ein ganz guter Teaser. Und dieses Niederrhein-Gravel, ist das erzählenswert?
Nette Veranstaltung, eher eine Gravel-RTF, könnte man sagen. Erzählenswert war, dass gestern einfach Todessturm war. Aus Holland kam der letzte Orkan darüber und ich bin morgens da hingefahren und ich habe wirklich nochmal kurz gedacht, warum zur Hölle? Es gab ja Gründe, warum man irgendwann nicht mehr im Bus sitzt. Morgens vor Start rund um Kadolsburg im April, da sitzt, es regnet halt bei 13 Grad und denkst du, ich muss jetzt gleich raus auf Regenjacke. Es riecht nach Sixtus und Panik.
So eine gelbe Sapi im Regenjacke.
Mülltüte,
die eigentlich null atmungsaktiv war.
Ja, und du denkst dir so, boah, jetzt auf Carbonbremsklötzen, herrlich.
Genau.
Mein Leben riskieren. Kurz nochmal die Sidi-Überschuhe hochgesippt.
Ich hatte auch Sapim-Überschuhe.
Sehr gut. Du warst Sapim-Fraktion.
Die haben ja immer Regenjacke, ja. Socken und Überschuhe geschickt, ja, wenn man da Sponsoring angefragt hat.
Ja, perfekt.
Und dann konnte man da einen ganz geilen Swag auspacken.
Ja, und dann stellst du dich da an den Start und weißt halt genau gleich, ist komplette Chaos. Genau, das wollte ich ja eigentlich nicht mehr in meinem Leben. Jetzt stand ich auf einmal da an der Ampel morgens. Es hat von der Seite geregnet. Also es hat wirklich todes geregnet.
Alter.
Und es kam der Regen flog horizontal. Mir kam da ein Wind entgegen, da war eine Landstraße, Tempo 100, ich bin 50 gefahren, weil ich mich nicht getraut habe, ich habe nichts mehr gesehen und dachte mir so, ich muss mich gleich da hinstellen. Ja, ansonsten, Fahrstelle war ganz cool, wie gesagt, Wetter war da ja ein bisschen schade, dann war 100 oder 160 Kilometer Rennen. Folgendes, ich hatte die 160 Kilometer ursprünglich angepeilt mit Sepp Breuer zusammen, der konnte nicht fahren, weil er kein Gravelrad zurzeit hatte. Und dann bin ich losgefahren und du konntest während der Strecke, konntest du eine kleine Abkürzung nehmen und dann die 100er alternativ fahren.
Ja.
Und da bin ich die gefahren, dachte mir so, ey, ganz ehrlich, ich nehme jetzt hier meine zwei Flaschen mit, ich fahre jetzt erstmal los, pack mich dick ein, fahre einfach ganz entspannt, Kilometer 5, ich fahre über einen Ast, den ich zu spät gesehen habe, leg mich voll auf die Fresse. Also bin ich im Laub, im Matsch und ich war nicht mal schnell, also ich war nicht mal aggressiv unterwegs, also ich hatte gar nicht gewollt und lag dann da schon, dachte mir so, was zur Hölle.
Was mache ich hier?
Wirklich.
Ist ein bisschen wie, als ich in Longerich in den Massensturz dieses Jahr lag, wo ich dann dachte so, ich könnte nur noch lachen. Ich habe einfach nur gedacht, ich liege in so einem random Industriegebiet hier auf dem Boden, zusammen mit so 30 anderen Honks.
An irgendeinem Sonntag, Feiertag.
An irgendeinem Sonntag.
Sonntag.
So,
hä? Ja, und dann bin ich auch weitergefahren und dann dachte ich mir so, okay, fahr zur Verpflegungsstation, ich spoil erstmal vorweg. Ich weiß auch nicht, ob ich ein Video rausmache, weil es ist einfach traurig. Ich habe auf der Strecke geguckt und dachte mir so, hä, was ist das? Hier ist ein Komoot-Fehler. So, kennst du das, wenn du so einen kleinen Schlenker hast? Bin einfach da gefahren, wo normalerweise die Strecke ist. Turns out, das war die Verpflegungsstation.
Ah, schön.
Ja, da hätte ich
vorbeigerauscht.
Da hätte ich warme Pommes bekommen.
Boah.
Ja, das wäre richtig geil gewesen. Da
wärst du ausgestiegen.
Ich hätte auf jeden Fall Schwierigkeiten, noch weiterzufahren, ja.
So, das ist der Trucker-Platten-Moment.
Ja.
Wo du so
wir wohnen hier.
Zu sehr vom Schicksal so weggezogen wirst von deiner eigentlich geplanten Aktivität.
Der Teufel auf der Schulter, lass es sein,
genau. Hör auf.
Dann bin ich halt weitergefahren und dann natürlich mich für die 100 Kilometer entschieden, statt die 160, weil irgendwann war einfach komplett nervig. Letzten 10 Kilometer auch da wieder, ich fahre ein bisschen flowy, ich habe gar nichts riskiert, ich war sowieso allein. Ich bin 80 Kilometer von diesen 100 Kilometer alleine gefahren.
Ja.
Und dann kennst du das, wenn so Matsch so nass getränkt ist durch den Regen, dass er immer auch so eine braune, schlickige Farbe annimmt. Boah. Und dann auch ganz gerne mal
auf
so
einem, ist richtig rutschig.
Und der mal ganz gerne auf so einem Acker, Asphaltfeldweg, auf so einem Acker so rüberschwimmt und einfach genauso aussieht wie der Feldweg.
Ja.
Ich nehme die Kurve, wollte schön nach außen rausfahren.
Bist auch draußen rausgeflogen.
Ja. Wirklich reingefahren, durch den Schlick.
Haben das Leute gesehen? Beide Male?
Nee.
Du warst alleine unterwegs.
Ja, in dem Moment war ich alleine unterwegs. Beim ersten und beim zweiten Schutz auch. Und dann lag ich dann da und ich bin auf meine Schulter gefallen. Mittlerweile glaube ich, diese Bänder an meinen Schultern sind komplett durch. Die sind komplett lax einfach, weil jemand drauf fällt auf die Schulter. Hat auch wieder richtig wehgetan. Ich habe auch zwischendurch, weil ich es schon mal erzählt habe, es gibt so Momente, wo fast mir die Schulter auskugelt. Einfach aus so random Situationen, wenn ich das Fenster öffne oder so. Weil einfach
wenn du das Fenster öffnest.
Ist auch schon passiert. Wenn ich so komische Bewegungen mache.
Da kommt deine Freundin nach Hause, dann liegst du irgendwo in der Ecke mit so einer ausgekugelten
ein Fenster.
Die ist nicht ausgekugelt.
Die schlechteste Ausrede ever, Lukas. Die bleibt.
Oh, ich konnte die Wäsche nicht aufhängen. Ich habe die Schulter beim Fenster öffnen ausgekugelt.
Die kugelt nicht wirklich aus, aber so ganz kurz und der stechende Schmerz auf jeden Fall da. Und ich kann mich dann vor Schmerz wirklich nicht bewegen. Ich habe mir dreimal einen Arm gebrochen, einmal eine Kniescheibe. Das tut wirklich weniger weh als die Schulter. Und dann lag ich dann da und ich lag wirklich da und ich habe nur noch laut auf diesem Feldweg geflucht und ich habe so laut, glaube ich, geschrien in diesen Acker hinein. So, ich bin einfach durch mit der Saison, ich brauche das nicht mehr. Ich bin fertig, es ist Oktober.
Kann ich mir vorstellen.
Ich kann nicht mehr, ich will das nicht mehr.
Schlimmste ist auch, dass du die ganze Karre dann einsaust und dann
natürlich.
Musst du die Karre in das Auto. Und
dann bin ich halt ins Ziel gefahren und da war auch gerade, war ein ganz geiler Vibe eigentlich, aber es war so, um 10 Uhr starteten die 160er und um 11 Uhr die 100er und ich war der Einzige, der einfach mental einen Breakdown hatte und von den 160er Startern die 100 gefahren ist, was bedeutete, dass ich natürlich faktisch der Erste da war, weil die...
Du bist als Erstes gestartet.
Genau, erst gestartet und aber kürze Runde gefahren. Und dann komme ich da an und da ist so ein Typ, guckt mich so an, du bist ein bisschen früh. Dann baut der gerade noch die Sachen da auf. Dann wäre nachher auch eine coole Stimmung und was gewesen, hättest du Rad sauber machen können und so weiter. Aber es war gerade einfach irgendwo an so einem Hotel, in so einem Hinterhof, hat der gerade eigentlich eine ganz geile Location aufgebaut. Aber ich war halt alleine da, wo niemand da war. Und dann bin ich mit dem Fahrrad genommen zum Auto zurück, hab den dreckigen Stau, den Dreck da so ein bisschen abgeklopft, das Fahrrad eingepackt und bin einfach nach Hause gefahren.
Ja,
und
auch gemacht.
Das war mein Tag.
Ja, und damit ist die Saison beendet.
Ja.
Ja, das ist doch glorreich.
Das ist auch super.
Ja. Da kann man noch gar nichts gegen sagen.
Ich habe wirklich, ich vermisse hier gerade aktuell gar nichts mehr. Ich bin durch mit dem Sport.
Aber das ist auch okay. Du kannst jetzt ein bisschen, ich hingegen habe beim Aufräumen des Radzimmers ein bisschen Lust bekommen auf Fahrradfahren.
Was?
Ja, so, das hat wieder so ein bisschen.
Bist du draußen oder Swift schon?
Ja, draußen. So, also, jetzt mal so 2,5 Stunden Gravel mit den Jungs. Ah. War echt überrascht. Finde ich gut.
Unsere Wege kreuzen sich hier gerade.
Ja, so du schlitterst raus. also vielleicht mache ich nochmal so ein Comeback. Jetzt habe ich meinen Laufwettkampf durch.
Lennart, wie immer auch so viel Training und Form im Winter.
Auf Swift und so. Normalerweise peake ich im Januar.
Ja, im Trainingslager.
Im Januar und dann kommt so eine Erkältung und dann ist Ende.
Lennart ist dann Top-Lennart im Januar. Dann auch maximal so vielleicht bis Marokko Gravel, ne, so, oder hier in Santa Val, so den Kram. Ja,
Santa Val war auf gar keinen Fall Peak, Lennart.
Aber da war schon wieder Abfall, Lennart.
Das war vor, keine Ahnung.
Das war Ende Februar.
Ja. Aber da war nicht Peak, kann ich mich daran erinnern, dass mein Bein da abgeschimmelt ist. Ja. Aber das ist auch einfach nur dieses Elite-Starten bei Gravel-Rennen. Das ist halt einfach auch dumm.
Da sollten wir aufhören.
Machen wir nicht mehr.
Ja.
Aber ja, so im Februar, März ist so der Peak da.
Ja.
Und dann, aber große Hoffnung, habe ich ja schon gesagt, der Trainingseinpeitscher ist wieder da.
Ja.
Und damit könnte es ja sein, dass man vielleicht mal.
Coole Sache. Ich freue mich mega drauf. So, sollen wir zu den schnellen Radfahren kommen?
Kommen wir zu den schnellen Radfahren? Da sind ja einige Schnellrad gefahren. Wir müssen ein bisschen sortieren. WM.
Ja.
Das letzte Mal, dass wir gesprochen haben, sind die Zeitfahren durch gewesen.
Genau.
Straßenrennen, Männer, Frauen können wir jetzt mal kurz besprechen.
Können wir machen. Womit wollen wir anfangen?
Wenn du mir gesagt hättest, ich habe es zu Kian gesagt, also wir waren letzte Woche, haben wir das Frauenrennen nicht live gucken können, waren auf, sind beim Umzug gewesen und ich habe das Ergebnis dann mich gespoilert. Ich habe zu ihm gesagt, so Junge, ich gebe dir 5 Versuche, wenn du das errätst, dann, ich weiß gar nicht, was ich ihm geboten habe und war mir sicher, dass er es nicht errät, weil absolute Überraschungssiegerin.
Ja.
Super sympathische Siegerin, kann man schon mal vorweg sagen.
Wir sind schon mal mit der Rad gefahren.
Stimmt, ja, genau.
In Girona,
meine erste Fahrt nach Covid.
Ja, und meine erste Fahrt in Girona generell.
Ja, genau. Und war cool. Die mega nett, wirkt immer so wie so eine Schülerin und ist jetzt Radweltmeisterin.
Ja.
Magdalene oder kurz Max genannt. Magdalene Valieres.
Ja.
Ist Weltmeisterin geworden und für viele eine Überraschung, weil aus einer Gruppe, die sich 2 oder 3 Runden vorher gelöst hat, vor Ende. Und die war, glaube ich, was waren das? 10 Fahrerinnen. Jeder hatte irgendwie so eine Fahrerin drin. Das ist eine schwierige Konstellation.
Ja, voll.
Und das war das taktisch Merkwürdige an der Geschichte. Also alle hatten einen drin, aber ich finde, manchmal fehlt dann in solchen Rennen auch der Mut und der ist natürlich auch, den musst du auch erstmal haben, zu sagen, wir fahren jetzt trotzdem zu, obwohl wir eine Teamkollegin vorne haben.
Genau, also das ist so ein bisschen.
Und letztes Jahr habe ich ja kritisiert. Letztes Jahr hatten die Holländerinnen Rianne Marcus vorne und sind zugefahren, weil Vollering das unbedingt wollte.
Ja, ja.
Und dieses Jahr ist niemand zugefahren. Jeder hatte einen drin, aber du musst ja doch eigentlich auch sagen, also es ist völlig egal, ob das ein Frauen- oder Männerrennen ist.
Aber muss die Chancen abwägen.
Genau. Gewinnen wir das Ding jetzt aus der Gruppe?
Ja.
Also zumindest, als das Team Colonia Kids noch ein bisschen schneller Fahrrad gefahren ist, haben wir halt immer gesagt, ihr müsst einen Plan haben vorne in der Gruppe, wie ihr das Rennen gewinnen wollt. Ansonsten fahrt ihr nicht mit. Wenn ihr diesen Plan nicht habt, dann fahrt ihr nicht mit.
Ja, das ist absolut sinnvoll. Ich meine, wenn du als Nation oder als Markenteam da in so ein Rennen rangehst, kannst du nicht nur sagen oder darauf ausruhen und sagen, ja, bei 10 Fahrern haben wir eine vorne.
Genau. So, wenn das halt jemand ist, der -10 Fast-Twitch-Muskulatur hat und es zum Massensprint käme, dann bringt dir das nicht viel, dass du einen vorne hast, wenn du hinten eine gute Sprinterin hättest oder einen guten Sprinter.
Team Kanada hat sich gefreut.
Team Kanada hat sich gedacht, Beste. die waren sowieso nicht die Favoriten.
Ja.
Hatten eine sehr starke Fahrerin vorne, weil das muss man ja auch sagen, so ein Rennen gewinnst du nicht, wenn du nicht stark bist. Also egal, welcher Überraschungssieger auf dem Kurs, das ist ein brutal ehrlicher Kurs. Du fährst x-mal diesen Anstieg hoch und du musst einfach in der Lage sein, das ganz am Ende im Finale nochmal abzurufen.
Ja.
Und da war Max die Einzige, die das konnte.
Ja.
Also da sind alle anderen sind halt völlig krachen gegangen.
Voll. Ich meine, jetzt bei den Frauen nicht so stark wie bei den Männern, aber auch da lediglich 53 Fahrer, die das Ziel gesehen haben.
Ja.
Alle anderen sind vorher raus. Das ist ein extrem hartes und sehr selektives Rennen. Und wie du auch jetzt bei unserem Vorgespräch schon sagtest, natürlich war es eine glückliche Situation irgendwie auch so ein bisschen. Oder zumindest hat sie da Chancen bekommen. Wäre jetzt nicht die Fahrerin für einen Weltmeister, für ein Weltmeistertrikot gewesen, wenn jetzt wahrscheinlich dann alle
Wenn das einfach komplett Anschlag ausgefahren worden wäre.
Wäre es unwahrscheinlich
her. Wäre sie also wahrscheinlich Top 10 gefahren,
ja,
tippe ich mal.
Ja.
Aber hätte halt nicht gewonnen.
Genau. Und so hat sie etwas Chancen bekommen, weil manche Fahrerinnen oder manche Teams, manche Nationen es vielleicht unterschätzt haben.
Ja.
Und trotzdem musst du es halt irgendwo auch, du hast vorhin Fatigue Resistance schon mal reingeworfen, bei dem Rundkurs ja, musst du es auch abliefern können, jeden Anstieg dann nochmal schnell hochzufahren zu können.
Hast du Daten gefunden eigentlich? Oder
keine Power-Daten. Ich habe es gerade schon so ein bisschen halb offen. Ich sehe mir nur den letzten Anstieg noch, den Kopfsteinpflaster-Anstieg, ungefähr mal 1000er VRM da hoch. Das ist aber auch schwierig einzuschätzen, weil es ist Kopfsteinpflaster.
Das ist eigentlich interessant. Müssten wir mal gucken,
ja,
wie sich eine VRM, eine Peak-VRM mit Kopfsteinpflaster verändert.
Ja, voll.
Oder? Das ist nochmal sowas wie Cobbles-VRM. Oder genau, so Cobbles-VRM. Das wäre schon nochmal interessant, weil
Ich will nicht offenlegen, dass ein Tadej Pogacar an einem Koppenberg vor allem höher hat, als ich jemals auf Asphalt fahren könnte. Das ist doch komplett peinlich.
Auf so Asphalt, wo du dann so 9 Bar den Reifen machst, wo du nur geradeaus fahren musst.
Stell dir mal vor, du willst ein Szenario bauen, du hast den Koppenberg und einen Asphaltanstieg daneben, 3, 2, 1, los und der vibriert auf den Cobbles an dir vorbei. Ist das unangenehm?
Ist er ja auch wahrscheinlich, ne? Ja,
wahrscheinlich ist er da
safe, oder?
Wahrscheinlich ist er dann schneller.
Also, obwohl, das Ding, was du da bei der Deutschlandtour, diesen Kommen.
Oh, da hast du mir nicht zugetraut, ne?
Da war ich schwer beeindruckt, das habe ich ja schon mal gesagt. Das war schon, da waren sehr viele Watt.
Da waren richtig viele Knüppel.
Also da könnte man mal gucken, kannst du mal im Nachgang checken.
Ich hatte ja 2000er, über 2000er vor allem.
Ja, was die da bei solchen Rennen haben, ich meine, der Anstieg ist meistens kürzer.
Ja, das zählt nicht. Ich hatte so die VRM ungefähr, was halt so Lüttich-Baston-Lüttich-Anstiege sind, wenn sie aber 5-6 Minuten sind und natürlich im Finale. Aber das ist so ungefähr die VRM.
Ja.
Ich glaube, Cobbenberg bist du langsamer.
Ja, interessant. Ja, also nicht vergleichbar.
Ja.
Aber was man halt zumindest rauslegen könnte, als wenn du dir den Effort anguckst von einer Fahrerin, wie sich der VRM verändert. Auch natürlich abhängig von der Art und Weise, wie da hochgefahren wird.
Ja, ja.
Aber wenn jetzt zum Beispiel der letzte, wo sie halt natürlich dann auch all out gefahren ist, nicht signifikant langsamer ist als andere Phasen, wo sie mal schnell hochgefahren sind, dann kannst du eigentlich schon davon ableiten, dass sie einfach noch in der Lage war, ihr Potenzial abzurufen. Und das ist halt das, wo ich halt immer wieder sage, da merkst du schon den Unterschied zwischen den Hobbys und einem Athleten oder einer Athletin, die das Potenzial hat, Profi
du musst es genau, fahren. Du musst es reproduzieren können. Ich kann mal ungefähr durchsagen, ich glaube, die letzten 5 Runden habe ich hier. 1065er VRM, Cobbles VRM, ne? Mhm. Gerade in der 5-Runden-Verschluss, 1050, dann 4-Runden-Verschluss, 1123, 3-Runden-Verschluss, dann 1066, 2-Runden-Verschluss und im Finale, letzten Anstieg, dann 1182.
Ja, also kein signifikanter Abfall oder sogar im Finale nochmal schneller geworden. Ich meine, das ist halt der krasse Unterschied. Du wächst diese Leute und einige von denen, die wächst du. Oder die sind auch, keine Ahnung, die kannst du nach 5 Stunden sagen, ey, fahr bitte nochmal hier 5 Minuten richtig schnell hoch.
Und das ändert einfach für die immer, gar nichts,
das ändert für die nichts, ne? Und das für mich ändert das halt mega viel, ob ich jetzt 3 Stunden gefahren bin.
Das macht einen Riesenunterschied.
Das macht einen riesigen Unterschied, egal auch, wenn ich gut fühle, ne?
Ja, ja.
Selbst dann macht das einen gigantischen Unterschied, wo ich schon manchmal denke so, boah, jetzt mal hier ein Ortsschild schon, hätte ich gar keinen Bock. Oder jetzt mal noch eine lange Führung fahren, gar keinen Bock. Und für die ist das so.
Ich hatte mir, glaube ich, erzählt, ein Athlet von mir damals, Nick Bangert, der war relativ gut auf Conti-Level unterwegs. Und da habe ich auch einen Fatigue-Test fahren lassen. Der ist einmal in 3 Minuten und einmal in 12 Minuten Wert, glaube ich, gefahren. An einem Tag und am nächsten Tag war das sogar schon, musste er als Testprotokoll von einem Team 8x5 Minuten Sweet Spot fahren. Am Ende brauchte es dann quasi 2000 Kilojoule Vorbelastung, ungefähr 2 Stunden, irgendwie 8x5 Minuten Sweet Spot drin inkludiert und dann die Testung nochmal.
Ja.
Fährt er mir auf den 3 Minuten einfach nochmal 1 Watt mehr als dem Vortag. Ja. Also das waren 501 Watt und am Tag davor waren es 500 Watt.
Ja.
Und auch bei dem 12 Minuten Wert war einfach genau gleich.
Ja, das ist das
Krasse. Der war gleich.
Das musst du halt können und das können halt einige auf World Tour Niveau dann nochmal mit mehr Watt.
Ja.
Aber deswegen, es gibt ja genug Leute, die ja auch im Training mal viel Watt treten. Aber immer wieder, wir haben es hier glaube ich auch schon 100 Mal gesagt, das ist das, was dann bei so vor allem so einem WM-Rennen einen Unterschied macht.
Ja, klar. Bei dem Kurs, ja.
Und da gibt es halt auch so Spezialisten. Kommen wir gleich noch zu sprechen, Tom Squeens.
Ja.
Kannst du
heute,
kannst die Uhr nachstellen.
Genau.
Kannst Tom Squeens, Top 10 bei einer WM, wenn es eklig wird.
Irgendwas zwischen 4 und 8.
Irgendwas zwischen 4 und 8, genau. Und das ist auch krankes Niveau. Ja. Und der ist auch ein guter Fahrer, aber Lidl hatte halt oftmals irgendwie jemand anderen, für den er fahren muss.
Ja, ja, klar.
Aber der fährt auch, kann mich erinnern, letztes Jahr Omloop, ist der auch krass gefahren.
Ja, stimmt.
Da ist der, glaube ich, dann in der Gruppe gewesen, hat erstmal Wout abgestellt. Aber zumindest hat er Wout und Co. attackiert, wenn ich es richtig im Kopf habe. Omloop 24. Wo ich dachte, Alter, Tom Squins, was geht denn jetzt ab?
Yeah.
Und das ist auch so ein Fatigue-Resistance-Monster, glaube ich.
Ich glaube, das wissen die Teamkollegen um Tom Squins auch, wenn du mit ihm trainierst wahrscheinlich. Das ist auch so, safe. Das ist auch einer von den Mopeds, die am Ende auch echt unangenehm werden können.
Total, und den kannst du auch richtig, aber auch richtig geil nutzen.
Ja, sollen wir so ein bisschen das Männerrennen, weil ich wollte gerade sagen, wer so völlig explodiert ist, und da will ich mal deine Meinung hören, war Ayuso bei seiner Aktion.
Ja und nein, ne?
Ja, also was war das?
Der ist ja noch Siebter geworden oder Achter.
Ja, klar, hinten raus ja, aber was war das dann im Anstieg? Also das war, wir hatten jetzt die Situation, der Mont Kigali.
Ja, erstmal, was passiert da mit Remco?
Das ist weird, oder?
Fährt er am Hinterrad, sieht eigentlich okay aus,
ja.
Sackt dann durch, macht irgendwelche Faxen, so,
ja, das war so, da meinte
Hinterradblatt
so,
oder Sattel reingerollt.
Aber ich glaube, da war er der Meinung, dass das Rad nicht passt, wenn ich es richtig verstanden habe.
Und dann ist er da jetzt, was ist der rübergefahren? 20., 30., ja. Also richtig Lücke. Und wechselt dann irgendwie noch dreimal das Rad.
Ja, der hat dann...
Irgendwelche Faxen macht er da.
Er war ja nicht auf dem Originalbike schon zu der Zeit unterwegs. Ich glaube, er hat da schon ein Ersatzbike ja gehabt.
Ja.
So, dann fährt er mit dem Bike dann den Anstieg hoch, geht krachen, sagt halt, der Sattel ist irgendwie zu tief, zu hoch, zu was auch immer. Wechselt dann nochmal das Rad.
Ich glaube, der erste Wechsel war, war nach dem ersten Anstieg, nach dem langen Anstieg.
Ah, stimmt, doch, davor war es... Ja, okay. Auf jeden Fall weiß ich nur im Nachgang, weil es gerade passt, bevor es jetzt übergehen. Ich glaube, der Mechaniker hat es gesagt, die haben es ausgemessen, das Rad war gleich.
Ja, genau.
Das war gleich eingestellt.
Und jetzt greife ich vor, jeder hat das Rennen eh gesehen. Ja. Der wird Zweiter, fährt ein geiles Rennen.
Ja.
Macht doch nicht so, so dieses kurz mal die Hand heben, über Kopf gesenkt.
Ja.
Junge, du bist ein geiles Rennen gefahren dafür, dass du irgendwas mit deinem Rad hattest. Ja. Vielleicht hättest du den zweiten Tausch nicht machen müssen, das hat er ja selber gesagt.
Also,
aber
alles klar.
Ich bin mir auch relativ sicher, dass er Pogacar nicht geschlagen hätte. Der hätte den irgendwann trotzdem abgestellt.
Es wäre interessant gewesen, wenn Pogacar den Remco erstmal im Hinterrad gehabt hätte und die so ein bisschen, aber wahrscheinlich hätte er trotzdem Lücke am Anstieg bekommen. Dann wäre Pogacar kurz weg. Wir haben es heute, für alle, die jetzt wie sich das offenhalten wollten, sorry, aber wir haben es heute so ein bisschen ähnlich gesehen bei der Europameisterschaft. Wenn es da richtig Anschlag der Anstieg hochgefahren wird, kriegt er einen Gap.
Ja, genau.
Und dann sind sie relativ ähnlich.
Ja, dann hast du halt einen Remco, der super Aero ist.
Ja.
Und der, dem es eher entgegenkommt, wenn du einen schnellen Kurs hast, wo du halt lange hohen Speed hast. Und das war aber nicht der Fall auf dem Kigali-Kurs. Also da ist es halt auch so, und deswegen hat es beim Frauenrennen auch so gut funktioniert für die Gruppe. Wenn du eine Lücke hast, kannst du eine Lücke ganz gut verteidigen. Mit, mit der Art von Kurs. Und dementsprechend hätte der auch da eine Lücke bekommen irgendwann, bin ich mir relativ sicher.
Ja.
Und dann wäre er auch nicht mehr rangefahren. Also Pogacar hätte so oder so gewonnen. Und dann fahr doch über die Ziellinie, sag, freu dich, dass du ein tolles Rennen gefahren bist, dass du Silber geholt hast. Du hast den Kollegen doch vorher eingeholt im Zeitfahren.
Ja.
Alles fair enough, aber finde ich, macht einen sympathischen Eindruck. In Summe die bessere Außendarstellung. Also auch wenn ich jetzt nicht der PR-Berater von Remco Evenepoel bin, aber.
Ja, ich verstehe voll, was er vielleicht in dem Moment fühlt, weil er hat dann den zweiten Bike-Wechsel nachher gehabt und musste die Lücke wieder zur Gruppe zufahren, ewig lang, und dann hat er vielleicht ein paar Körner gelassen. Die Gruppe lief wahrscheinlich so gut, aber er war halt schon eine Stärkere aus der Gruppe. Das heißt,
das Ergebnis ist ja das gleiche, weil ich mir denke, wenn du das Gefühl hast, das Ergebnis hat sich dadurch wirklich verändert, wenn du Hand aufs Herz sagen kannst, ich hätte den heute geschlagen, und vielleicht ist das dieses Mindset, was du brauchst, wenn du so ein Top-Fahrer bist. Aber ich glaube, tief im Herzen weiß der doch auch, wenn es wirklich um einen explosiven Angriff am Berg auch geht, dann stellt er den halt ab.
Weil es ist ja auch nicht so, dass Remco häufiger mal Pogacar geschlagen hat.
Nee.
Und deswegen muss ich auch sagen, also der hätte wahrscheinlich dann sich das Leben leichter gemacht, aber hart gesagt, das Ergebnis wäre wahrscheinlich das gleiche gewesen.
Vielleicht würde er heute anders denken als da, weil da hat er ihn gerade halt beim Zeitfahren eingeholt und hat vielleicht das Gefühl, dem geht's nicht so gut.
Ja.
Wir ja auch direkt. Ja. Wir sind ja nach wie
vor. So viel zu Pogacar baut ab.
Wir sind ja nach wie vor der Meinung, der Mann baut ab.
Ich bleib auch dabei.
Aber ja, vielleicht hat das noch was geändert, aber ich glaube, du merkst schon auch im Rennen, was der noch drauf hat.
Na klar.
Und dementsprechend fand ich es ein bisschen komisch, wie er so über die Ziellinie gefahren ist. Früher im Rennen fand ich es halt richtig witzig. Dann erstmal diese UAE-Dichte.
Ja.
Du fährst die fahren da drüber über den langen Anstieg.
Ja.
Und überall sind so Colnago-Räder zu sehen.
Und die gleichen Helme.
Und die gleichen Helme. Und das so Sivakov und Christen.
Ja, war dann die Tatsache, als dann Pogacar mit Del Toro und Ayuso am Hinterrad.
Ja, aber dann haben die erstmal gedacht, so Juan. Wo fährst du nochmal nächstes Jahr? Du fährst hier nicht mit.
Kurze Frage an dich. Hat Juan B-Cup-Beine gehabt?
Nee, ich glaube nicht.
Eine B-Cup-Verschätzung? Also der ist ja, also der ist ja nicht
der ein bisschen. Der ist sehr stark den ersten hochgefahren.
Genau.
Da ging es, glaube ich, ums Prinzip.
Ja.
Und dann hat er über seine Verhältnisse gelebt. Der Toro kam ja, glaube ich, erst von hinten.
Ja, ja, ja.
Und dann hat er dafür bezahlt.
Okay, weil ich dachte gerade, also ich habe auch gedacht, so, der ist ja auch nicht komplett stehen geblieben, aber schon hart stehen geblieben. Der ist schon, der wird richtig genau abgefallen.
Der ist, und dann das Interview. Der
hat schon Puff gemacht.
Das Interview von Pogacar, Juan had some problems very early. Ich dachte so,
Ja, stark.
Da steckt eine Message hinter. Juan had some problems really early. Und dann, habe ich gehört, dass Isaac Del Toro ein Edelhelfer war.
Ja, okay. Also,
er hat ja gesagt, er hat ja irgendwie Magenprobleme, genau, oder sowas. Er sollte eigentlich noch eine Runde länger fahren. Das war.
Ah, das hast du gehört.
War wohl so, naja, munkelt man.
Also doch keine Magenprobleme.
Ja, ich glaube, die Magenprobleme hat er schon gehabt.
Ja.
Sonst hätte er irgendwie, wäre vielleicht noch eine Runde länger
gefahren.
Aber es war, aber das war ja auch so, ja, keine Ahnung, so 100 vor Ziel. Und die, da war sofort klar, jo, wir fahren jetzt hier weiter.
Ja, ja,
das
ja
war so, die gucken sich an und wussten.
Ich, damit habe ich auch gedacht, so, ja, verstehe ich auch, dass der Del Toro fährt, weil irgendwie ist das Beste, was ihm passieren kann, so bei seinem Fahrerprofil.
Ja.
Weil nimmst du Tadej mit und ihr kennt euch, man kennt sich untereinander, so macht irgendwie Sinn, halt zusammenzufahren.
Ja.
Aber das war, wie du schon sagtest, war schon sehr, sehr einig. Also es kann auch sein, dass es sehr gut war.
Ich hatte jetzt ja auch nicht das Gefühl, dass er mehr gemacht hat als Tadej.
Stimmt.
Sondern ich hätte einfach an seiner Stelle, wenn ich um sie gefahren wäre, hätte ich ein bisschen weniger gemacht als
ja,
Tadej.
Genau. Ja, ja, ja.
Also offensichtlich
oder weniger gemacht, als er gemacht hat, so.
Ja, so 70-30.
Ja.
Hätte ich gemacht. Und das war eher so 50-50. Also ich, mir ist nicht irgendwie eine andere Verteilung aufgefallen, sage ich mal.
Ja, ja.
Und ja, dann geht er halt irgendwann krachen und ab dann.
Ja, und es ist wie, ja, und es ist wie in der Situation, wie letztes Jahr auch, wie jetzt EM auch. Wenn, es ist interessant, ne? Taktische Frage. So, wir haben folgende Theorie hatte ich nochmal auf dem, ich glaube gestern beim Gravelfahren, ja, bevor ich gestürzt bin, hatte ich die Theorie jetzt, wo ich den Podcast mit reinbringen wollte. Du hast ja letztens gesagt, früher waren die U19, U23. Früher
war alles besser.
Ja, irgendwie schon. Waren die U19, U23 Rennen die interessanten Rennen, weil dort waren die Distanzen so kurz, die du zum ersten Mal seit langem wieder im Fernsehen sehen mhm konntest, dass du gesehen hast, dass sich alle da Vollgas auf die Fresse hauen.
Ja.
Mittlerweile haben wir die High-Carb-Aufnahmen, ja, die es möglich machen, auch frühzeitig sich auf die Fresse
zu hauen. Dich auch 270 Kilometer auf die Fresse zu hauen.
Genau. Und mittlerweile halt auch sehr leistungsstarke Fahrer zu Taten ermöglicht, wie Tadej Pogacar, 100 Kilometer vor Ziel zu attackieren. Ja. Was dann vor, sagen wir mal, 15 Jahren unüblich war, also eigentlich gar nicht, mhm, weil du auch wusstest, das ist dann auch vielleicht mit den Ressourcen gar nicht umsetzbar. Oder zumindest genau, hast du das Gefühl, das ist gar nicht umsetzbar. Weil dann ist das Feld, weil es Energie spart, immer noch im großen Vorteil gegenüber eines Einzelfahrers, weil es so viel kostet.
Man müsste mal vergleichen, der Gesamtenergieumsatz
ja
eines Fahrers jetzt
ja
und vor 10 Jahren.
Bei so einer WM, glaube ich, immens jetzt gerade.
Weil das wäre doch eigentlich die entscheidende ja Frage. Wie viel Energie können die jetzt umsetzen?
Genau. Und wie kannst du es dann halt auch, wenn du es überlegst, du hast so viel Kilojoule Energiezeit, also Kapazität, um dann zu gucken, wie viel Kilojoule pro Stunde verballere ich, mhm, zu welchem Zeitpunkt. Und wenn du halt weißt, okay, ich habe jetzt noch so viel Reserven, weil ich jetzt gerade auch mich mit 150 Gramm aufwärts fuele,
ja,
sei dahingestellt, ob es wirklich umsetzbar ist, mhm, aber teilweise wird ja genau das gemacht. Und jetzt kann ich halt wirklich eine 100-Kilometer-Attacke so standhalten, dass man nicht unbedingt schneller ist, als wenn man jetzt in der Gruppe fahren würde vielleicht, mhm, aber zumindest taktisch gesehen gegen die anderen Fahrer, wenn du ein Trio hast aus Remco, der am stärksten ist, mit Ben Healy zusammen und Skelmose, die ja jetzt nicht unbedingt faktisch besser gerade fahren als vorne Tadej alleine und alle, muss man sagen, du fährst ja, hast ja hinten kein Feld mehr.
So, wenn die Lücke halt einmal da ist, das genau ist das Ding. Wenn die Lücke einmal da ist, wenn du die Lücke herstellen kannst und dann hinten alles so zerlegt wird,
ja, dann hast du auch keinen Vorteil als Feld mehr, weil es gibt
auf dem
kein
Kurs
Feld
eh nicht.
Genau.
Auf dem Kurs sowieso nicht, auf einem anderen Kurs vielleicht.
Ja, ja, klar.
Aber trotzdem kannst du halt am Ende, wenn du Lücke herstellen kannst und danach einfach sehr viel mehr Energie umsetzen ja kannst pro Stunde, dann kannst du diese Lücke halten.
Ja. Früher hat man gesagt, es gewinnt nicht immer der stärkste Fahrer. Aber mittlerweile mit den Ressourcen, mit den Möglichkeiten, wenn ein selektiver Kurs ja ist und der nimmt das so in die Hand, dann kann man sagen, es gewinnt gerade der stärkste Fahrer.
Ja, das jetzt gerade sowieso.
Ja, also, weil er auch so fährt, wie er fährt, wird er warten.
Er nervt halt auch ein bisschen.
Könnte man sagen, ja, aber am Ende ist es halt faszinierend, er muss auch das Ding in die Hand nehmen und wenn er so fährt, wie er fährt, dann ja, ist es auch schwierig, ihn zu schlagen auf so einem Kurs. Sehen
nervt,
wir halt eine Woche später.
Auch ein bisschen. Nervt auch ein bisschen.
Natürlich, aber eine Woche später ist es das gleiche Skript.
Ja.
Es ist dasselbe Skript. Und es ist dann so, die anderen wissen es doch auch. Ist ja nicht so, als wäre das eine Überraschung, dass nee er losfährt. 100 vor Ziel. Oh, ist er noch nie gemacht.
Ja, aber das wäre auch eine interessante Statistik. Ja. Gibt es vielleicht schon bei Pro Cycling Stats. Vielleicht so die Kilometer, mhm, wo die entscheidende Attacke gesetzt wird. Das muss ja so hochgegangen. Wenn ich da ehrlich ja gerne einen Graphen,
ja, ja,
der den Anstieg mal so zeigt.
haben wir nicht mal vor einem Jahr, glaube ich, gesagt, das war auch ein bisschen so Strade und so weiter, das waren immer diese typischen Stunde 30 bis Stunde 45 vor Ziel.
Warum? Das war schon lang auch.
Es ist lang, aber es ist halt, was wir vorhin sagten, es ist dann theoretisch mit einer High-Carb-Fueling-Strategie.
Ach, heutzutage meinst du?
Ja, heutzutage. Ja, 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 heutzutage. Nicht damals, ja. Heutzutage. Das war das letzte Jahr.
Sagten, damals ist einfach, da ein nach dem anderen ist halt
ja, Krachengang oder du gehst halt nachher bei 20 vor Ziel oder 30 genau. Vor Ziel auf die Attacke. Dann ja. Weißt du aber schon so ein bisschen, dass du ja halt der Stärkere bist.
Genau, weil du merkst schon so, boah, der sieht nicht mehr so fresh aus.
Ja,
ja. Jetzt sehen halt alle irgendwie fresh aus.
Naja.
Und das ist ein bisschen anderer Sport. Das hat sich halt wirklich gewandelt ja. Von ja, du musst gucken, wo du den Unterschied machen kannst jetzt, ja. Weil du weißt, dass du ihn halten kannst. Und so musst
genau.
War es eigentlich eher so ein Konservieren von Energie und sie dann gebündelt freisetzen und sich dann irgendwie ins Ziel bringen oder ins Ziel
ja,
retten.
Ja, ja.
Einem Profil, wo man halt dann irgendwie sagen kann, man ist schneller als die Leute da hinten.
Aber ja, ganz kurzer Input. Ich hatte vor zwei Wochen ja von ihm gesprochen. Er ist wieder vorne mit reingefahren, so ein bisschen in seiner Gruppe. Ist er nachher 24er geworden, aber schwerster Bergfahrer auf dem Rundkurs.
Ah, ja,
Atem nicht. Von ehemalig Russland, jetzt individuelle neutrale Athleten.
Ja.
So, aber der Typ, der ist ja auch da teilweise rumgehenkert. Der war auch ziemlich lange beim Mount Kigali mit dabei.
Ja, das war ein interessanter Anstieg.
Also wirklich.
Sah ja nicht mal irgendwie so spektakulär aus, wo die losgefahren sind.
Ja.
Sondern es war einfach so, jetzt wird es einer Reihe.
Ja.
Und
es muss extrem
schnell sein. So, und jetzt reißt es irgendwo da überall auseinander.
Ja.
Und dann siehst du hier mal einen und da mal einen.
Und dann siehst du Artem nicht, der wahrscheinlich da 600 Watt hochprügeln muss.
Locker.
Ja, safe. Ich traue dem ja keinen Meter, ne?
Das jetzt einmal dahingestellt, ne?
Muss ich so sagen. Also wenn du in Portugal gewinnst, in portugiesischen Team.
Da haben sie jetzt wieder eins zum Verkehr gezogen.
Ach, Surprise.
Ja, weil zwei Fahrer wieder aufgefallen sind mit Biopassport-Problematik. fällt mir noch gerade ein ganz spannender Transfer ein. Kieran Uijtebroeks. Hast du gesehen?
Nee, gar nicht.
Wechselt zu Movistar.
Lol?
Ja.
Nach der ganzen
Chose.
Nee.
Nach zwei Jahren aus dem Vertrag raus bei Wismar. Und
glaubst du, sein Manager macht da gerade so ein bisschen, um echt Geld zu verdienen einfach? Schiebt den von A nach B, um dann immer ein bisschen Provision abzugreifen?
Ich glaube, dass du da viel mehr Geld verdienst. Ich glaube, dass der...
Hat er pro Transfer etwas, oder?
Vom Gehalt des Fahrers.
Okay, na gut.
Aber das Interessante ist halt irgendwie, ich würde schätzen, der war das hoffnungsvollere Talent, als er von Bora Hansgrohe zu damals Jumbo Wismar gegangen ist. Und jetzt geht er von Wismar diese Bike zu Movistar als jemand, wo man sagen würde, und es hat auch Patrick Lefebvre gesagt, er hat gedacht, er wäre jetzt schon weiter.
Man
muss aber auf der anderen Seite sagen, der Typ ist auch immer noch, der ist ja auch immer noch gut.
Ja, ja, klar.
Also der hat ja jetzt in relativ viel, das sind drei oder vier Rundfahrten gefahren.
Mhm.
Einer hat er gewonnen, bei der anderen wird er wie Vierter oder Fünfter. Also das ist ja schon jemand, der bei mittelmäßig bis gut besetzten Rundfahrten gewinnen kann oder Top 5 fährt.
Sie bemessen ihn vielleicht so ein bisschen
an. Und der ist 22.
Sie bemessen ihn so ein bisschen an einem kleinen Remco vielleicht.
Genau, das heißt immer, das Problem ist immer so, was ist die Erwartungshaltung gewesen? Und kann natürlich, relativ schnell schreibt man diese Leute jetzt ab. Die hoffen, dass es ein GC
Der Radsport hat sich verändert.
Ja, die hoffen halt, dass der Typ vor 10 Jahren, den hätten die zugeschüttet mit Geld.
Ja.
Jetzt haben die den schon getestet, haben so gemerkt, so ist wahrscheinlich nicht der nächste Tadej Pogacar.
Ja.
Weg. Nächster.
Ja.
Und ich habe auch ein bisschen gehört, dass nicht mehr ganz so viel Geld bei Wismar Liesebike vorhanden ist.
Aha.
Und das zeigt sich auch so ein bisschen in den Transfers, finde ich.
Ah, ja, okay,
also du hast einen Teach Benot, der geht, du holst jetzt einen Owen Dull, wo ich denke, boah.
Das ist einer, der auch nur seit Jahren mitläuft.
Das ist solider Fahrer, aber das ist kein Gamechanger. Da haben sich ja, ich glaube, haben wir auch schon gesagt, Wout van Aert hat sich auch schon mal so ein bisschen beschwert, wir haben jetzt keinen richtig krassen Transfer gemacht dieses Jahr und das sind ein paar solide Fahrer, auch ein Bruno Ammerei ist für mich ein toller Fahrer, aber am Ende des Tages ist es so...
Ist die gleiche Truppe nächstes Jahr, genau.
Und vielleicht ist es auch eine Möglichkeit, an Geld zu kommen, wenn man einen Kieran Uijtebroeks aus dem Vertrag rauslässt. Keine Ahnung, ob da Geld geflossen ist. Aber könnte halt auch sein, dass man sagt, okay, man holt sich ein bisschen Kohle, man spart sich auch ein bisschen Gehalt. Das sind ja auch zwei Sachen.
Kurze Frage.
Mhm.
Ich weiß, früher war es mal anders und das habe ich schon mal ein bisschen gehört, aber gerade Wismar würde... Ist alles unter einem Hut? Also würde der Erfolg der Frauen auch teilweise abwerben in die Männerkategorie und andersrum? Oder ist alles separiert voneinander? Frauenteam zu Männerteam? Sprich, wenn der Ferrand Prévot die Tour de France gewinnt und das vielleicht mehr Aufmerksamkeit erregen kann und vielleicht ein bisschen Kohle generiert, würde man dann auch Gesamtwismar...
Du generierst ja eigentlich keine Kohle über Erfolg. Also du schließt einen Vertrag mit einem Partner und da steht dann drin, du kriegst hier 15 Millionen im Jahr. Ja. Vielleicht sind da noch so ein paar erfolgsabhängige Boni drin, aber ich tippe nicht, dass das da auch für die, vor allem wenn die
Verträge... Das würde nur dann funktionieren, wenn ein neuer großer Sponsor durch den Erfolg von Ferro Bravo vielleicht einsteigt.
Genau.
Und dann heißt es, wir sind mal Rabobank oder so.
Wer aber, Rabobank ist ja eh dabei.
Ja.
Aber wäre halt eigentlich schon mal geil, wenn der durch den Erfolg bei einem Frauenteam ein Sponsor sagt,
genau,
wir gehen jetzt hier rein und fahren Vollgas.
Weil so rum wäre es ja dieses Jahr irgendwie auch safe, interessant.
Die Frauen waren ja, haben mit Prévost Roubaix gewonnen,
ja,
haben die Tour gewonnen und ist schon für mich der erfolgreichere Truppe.
Frauenwismar war ein bisschen cooler dieses Jahr.
Ein bisschen cooler. Jetzt habe ich dich komplett rausgenommen.
Wir waren bei...
Bei Artem Nisch und den hatten wir eigentlich auch fertig.
Ja, den haben wir fertig.
Am Ende der WM-Rennen, Ben Healy wird Dritter.
Ja, mein Guess. Mhm,
dein Guess?
Ja,
dachte ich. Ich habe mich ja 100 Kilometer vor Ziel, habe ich nochmal nachgeguckt. Ich habe unseren eigenen Podcast angemacht.
Ah ja, und?
Wollte mal hören, was ich gesagt habe.
Was hast du 100 gesagt?
Del Toro.
Del Toro, ja.
Da ich so, mit Auge, Junge. Und dann geht der Typ da völlig krachen. So, oh, toll, Lennart. Und am Ende fährt dein Dude da aufs Podium.
Ja.
Aber hat so ein bisschen auch Ben Healy-mäßig gemacht, ne?
Ja, war typisch Ben Healy, auch nicht tot zu kriegen.
Wie so eine Kakerlake bei einem Atomunfall. Einfach macht dem gar nichts, er fährt immer weiter.
Skelmoser, der guckt auch immer gleich.
Ja. So, Skelmoser aber gleich. Auch.
Ja.
Skelmoser ist auch so ein zäher Hund.
Ja, ja.
Der wird auch nicht langsamer.
Das brauchst du auch bei so einem Rennen halt einfach.
Das brauchst du bei so einem Rennen, genau. Das sind jetzt alles so Leute, wo du merkst, so, boah, die haben eine krasse, auch wieder da Fatigue Resistance, die haben einfach einen kranken Motor.
Ja.
Und, ja.
Ja, und am Ende könnte man sagen, wir haben es vorhin schon mal gesagt, bei den Frauenrennen und auch hier, 30 Fahrer bänden das Rennen. Gut, man muss sagen, Rundkurs, irgendwann mehrerlei, also auf der einen Seite wirst du noch bei sehr viel Abstand immer rausgenommen, für die, die es jetzt nicht leistungsfähig genug sind. Und manche Fahrer sagen auch so, ja, was soll ich jetzt noch die Runde zu Ende fahren? Ich habe jetzt 8 Minuten, 10 Minuten Rückstand. Das macht ja gar keinen Sinn. Aber auch da wieder, ne, ein Tages-WM-Rennen, nicht GC, ein Tages-WM-Rennen, Platz 10, Tom Pidcock, 9 Minuten 5.
Ja.
9 Minuten 5 auf Platz 10. Gut, die nehmen hinten raus irgendwann raus, klar, aber 9 Minuten.
Boah, weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht, dass die.
Ich sag mal, die Gruppe guckt untereinander vielleicht mehr, so was die anderen machen.
Die haben aber auch keine Abstände und sowas. Also die fahren
Stimmt, hast du recht.
Die aulen da auch einfach, bis es nicht mehr geht. Die nehmen dann raus, wenn die sich auf der Zielgeraden umdrehen können und sehen, da kommt keiner mehr. Aber das war schon, ich glaube, auch da bei einem WM fährst du um Top 10 ergibt, das fährst du weiter.
Ja, okay, verstehe, was du meinst, ja.
Also, schon heftig.
Ja, gut, die Deutschen.
Ja,
da. Marius Meyerhofer am Anfang einer Gruppe.
Ja, ich habe mit Tim Teutenberg hier gesessen nach dem Rennen irgendwann die letzten Tage und habe mit ihm so ein bisschen drüber gesprochen, BDR, was kann man da anders machen? Ja. Er sagt ja, gut, am Ende würde er jetzt sagen, er wird den BDR gar nicht so sehr kritisieren. Er hat den BDR sehr in Schutz genommen und dann auch gesagt, es gab ja so eine Radsport-News-Schlagzeile, der BDR muss sich neu aufstellen. Ich bin da so ein bisschen zielgespalten. Wir haben halt auch irgendwie... Wir haben jetzt niemanden so richtig, der, also ein Florian Lipowitz vielleicht, wenn er gute Form hat, dann kann er da relativ weit kommen. Aber wir haben jetzt auch keinen krassen Favoriten für so ein WM-Rennen und so einen WM-Kurs aktuell.
Ja, ich verstehe, was du meinst.
Da kann man dem BDR keinen Vorwurf machen. Dann hast du natürlich auch irgendwie, das war jetzt nicht die WM, wo es logistisch auch am leichtesten war.
Ja.
Auch mit Impfungen vorher und. Und am Ende gab es da für viele Leute, die abgesagt haben, auch irgendwie einen Grund, dann hast du auch nicht das beste Team da gehabt. Und
ja, Schachi war auch krank, glaube ich. Ne?
Schachi war krank, genau. Ja.
Ja, ich verstehe, was du meinst.
Du brauchst halt schon mittlerweile einen krassen Freak, um da vorne irgendwie um die Medaillen zu fahren. Und den haben wir jetzt gerade auf der Männerseite, außer Lipowitz.
Es war nicht die WM für die Deutschen und da hast du recht, da könnte man halt BDR so ein bisschen, sie hätten nicht viel mehr Maraus machen können vielleicht. Ja. Vor allem mit den Möglichkeiten, wenn du sie hast. Da gibt es sicherlich einen oder andere Fahrer, der vielleicht auch ein bisschen weitergekommen wäre, definitiv, klar. Aber ist jetzt generell jetzt nicht so leicht gewesen, vielleicht die Entscheidung zu haben. Ich glaube, German Cycling hat andere Probleme.
Konstruktuelle, aber ja. BDR nennen wir ihn. Heißt der German Cycling?
Wir können BDR sagen.
Für mich ist das doch der BDR. Nee, wir nennen es German Cycling.
BDR beschreibt ein bisschen mehr das, was es ist. Alte, trockene Verbandstrukturen.
Das hast du jetzt
gesagt. Bund deutscher Radfahrer.
Das hast du jetzt gesagt. Das kann zu dem Ergebnis jetzt nicht viel sagen. Das ist halt so. Früher hatten wir im Zeitfahren immer halt auch wir hatten halt einen Toni Martin und davor einen Bert Grapsch. Also da hatten wir halt Leute, die irgendwie eine 44er Kadenz fahren konnten mit hoher Geschwindigkeit. Und auch vielleicht hatten wir auch.
Und aerodynamisch haben sie mittlerweile auch andere draufgesetzt.
Das meine ich nämlich, wollte ich gerade sagen. Wir haben auch einfach, glaube ich, immer aerodynamisch gute Arbeit geleistet hier in Deutschland. Und
bis zu dem Zeitpunkt, als Toni Martin zum ersten Mal angewinkelte Hände gefahren ist.
Da war Ende, meinst du?
Da war Ende, also das war nicht gut bei ihm.
Und dann ist er ja nochmal zurück zur alten Position,
ist
nochmal Weltmeister.
Er hat nochmal flach gemacht.
Ja.
Weißt du noch, Toni Martin lang und flach? Und dieses flach zurückgekugelte, dann der Uwex-Helm, der so perfekt abschließt mit dem Rücken.
Es war schon.
Der offene Mund.
Genau.
Das war der Schleißhelm so und dann der offene Mund dazu.
Das ist, und dann irgendwo muss der Wind ja auch wieder raus.
Genau.
Ja, also Zeitfahren ist immer noch so, dass wir auch mit Miguel natürlich und ein anderer Starter war.
Miguel nur.
Nur Miguel, ja. Wir haben ja sicherlich keine schlechten. Aber wir haben jetzt auch nicht denjenigen, der halt um den Sieg fahren kann. Und auch
ja, ich hab den Kursen halt, ne?
Auch da sind wieder die gleichen fünf Hansel. Bei der EM das gleiche. Ja. Remco, wir leiten jetzt einfach zur EM über.
Ja.
Remco hat jetzt mittlerweile aktuell vier Titel. Das ist der erste, der belgische Meister, Europameister, Weltmeister und Olympiasieger ist.
Stimmt.
Im Zeitfahren.
Du hast im Zeitfahren alles.
Alles.
Das alle
ist
Titel.
Faktisch der schnellste Zeitfahrer gerade.
Wenn noch irgendeiner dran zweifelt, das ist Remco. Leute.
Da gibt es jetzt gar keine Zweifel
mehr. Case closed. Es ist Remco.
Bei der EM gewinnt er vor Filippo Ganna?
Ich muss gerade selber raussuchen. Ich habe schon wieder vergessen.
Ist schon ein bisschen das anderer Kurs. Definitiv als in Kigali. Gleicher Sieger.
Ja.
Und ich würde halt da sagen, es war auch wieder recht interessant zu sehen. Ich hätte mich halt gefragt, was ein Ganna auf dem Kigali-Kurs gemacht hätte.
Ah ja, ja.
War es Ganna?
Es war Ganna auf 2, ja.
Genau. Und der ist, glaube ich, WM nicht gefahren, richtig?
Ja.
Und da ist halt so die Frage, wo wäre der rausgekommen? Ich glaube, der Kurs wäre einfach ein bisschen zu schwer gewesen in Kigali. Und bei den Frauen gewinnt Marlene Reusser, wenn ich richtig informiert bin. Und dann gab es noch, die Norwegerinnen waren sehr gut.
Bjørndal Otestad.
Auf zwei.
Genau, und Katrin Ahleroth.
Auf 4.
Ja.
Korrekt, ja. Das war für mich ein überraschendes Ergebnis.
Jetzt kein Namen, die ich so häufig jetzt schon gehört habe.
Genau. Muss ich mir auch mal erstmal das Pro Cycling Stats angucken und durchführen. Sind natürlich keine schlechten Fahrerinnen.
Klar.
Aber hätte man bei einer EM gar nicht so weit vorne erwartet. Genauso, jetzt kommt's. Niklas Larsen, der Dritter wird bei den Männern.
Auch Däne
krass.
Aber, ne?
Auch krass ist, genau, letztes Jahr noch Uno X gefahren, anscheinend eine Seuchensaison gehabt, geht zurück in den Conti-Bereich und strahlt seitdem rum, als gäbe es keinen Morgen mehr, geht nächstes Jahr auch wieder zu den Unibertitema Rockets in den Pro-Bereich hoch. Also
ich bin nur in Dänemark dieses Jahr Rennen gefahren gefühlt, ne? Also wenn ich so viel, wir können nationale Sachen machen, aber das Coole ist ja, bei so einer Zeitfahrmeisterschaft kannst du, wenn du einfach richtig gut bist, brauchst du jetzt auch nicht das heftige Rennprogramm. Klar, es hilft dann schon irgendwo, aber du kannst dich auf eine Zeitfahr-Europameisterschaft gut vorbereiten. Wenn du es kannst, kannst du es halt. Das selektierst du halt schon, das ist die ehrlichste Disziplin, selektierst du schon raus, wer halt schnell
und der war auch schon mal ganz gut im Zeitfahren, ich glaub, irgendwie 12., 13. oder sowas. Aber halt so weit vorne noch nicht. Also auch da ein überraschendes Ergebnis. Und ist ja irgendwie cool, dass man noch jemanden hat, weil normalerweise, wenn du in den Conti-Bereich zurückgehst, dann wird es echt schwer. Und der ist aber auch sowas von zurückgekommen. Das war EM Zeitfahren. Straße.
Yep.
Frauenrennen. Haben wir beide so ein bisschen gesehen. Siegerin Demi Vollering.
Du hast so ein bisschen, wir hatten vorhin diskutiert, das ein bisschen für letzte Woche nochmal ankritisiert, dass halt zu viele Fahrerinnen vielleicht angeguckt haben und so ein bisschen vielleicht auch dass der Mut gefehlt hat. Das muss ich sagen, fand ich beim Europameisterschaftsrennen jetzt ein bisschen anders. Da haben die Rennerinnen das schon in die Hand genommen. Das war echt gut.
Ich glaube, das war auch nach letzter Woche auch so eine Reaktion auf das, was da letzte Woche passiert ist. Und diese Woche nichts anbrennen lassen.
Voll, voll. Und dann siehst du halt die Holländerin fahr vorne, Anna van der Breggen nochmal richtig am Horn ziehen, bis sie mal ein bisschen langsamer wird und dann Demi Vollering zieht halt übertrieben die Attacke drauf. Dann haben wir noch Elisa Longoborghini und Kassiani Vadoma, die mit in der Gruppe sind, diese vier Fahrerinnen. Dann Longoborghini ein bisschen hinterher erst direkt. Dann ist die Gap aufgegangen zu Kassiani Vadoma und Anna van der Breggen. Und dann ist Anna schon so Halbgas noch weitergefahren. Ich habe gedacht, chill dich doch hinten rein. So hat sie noch irgendwann gemacht. Und dann ist ja, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe, Longoborghini so ein bisschen auch eingegangen. Ja. Und hinten raus wird dann halt Castagny war doch mal Zweiter aus dem Sprint gegen Anna van der Breggen, aber da war halt Demi auf jeden Fall definitiv die Stärkere. Auch da wieder, ne? Du hast dann irgendwann diese selektierte Situation. So, und am Ende hast du Anna, die hinten drauf sitzt bei Kasia, so, dann muss Kasia gegen Demi Wollering fahren und da hast du auch kein 1 gegen mehrere Fahrerinnen, sondern eben 1 gegen 1.
Genau, und dann dann ist es halt so, wenn du die Lücke hast, dann musst du die Lücke in Anführungsstrichen nur noch halten.
Nur verwalten,
ja. Also, ja, ist total einfach.
Total einfach.
Vielleicht sollte ich mir das auch mal zu Herzen nehmen und einfach sagen, so, das ist die neue Taktik.
Nur verwalten.
Nur noch die
vorne raus attackieren, nur verwalten.
Dann nur noch verwalten.
Weil sie auch verwaltet hat? Tadej Pogacar.
Toll.
Oh, herrlich. Aber bevor wir jetzt auf Platz 1 und 2, was relativ langweilig war, zu diskutieren, hast du das Finale noch von Séchard gesehen gegen Scaroni? Richtig geile Attacke.
Nee, habe ich nicht gesehen.
Letzte Anstiege, boah. Da waren die ganze Zeit halt Séchard, Scaroni und Tom Squeens zusammen, die drei zusammen. Séchard hat das Ding von vorne halt genommen und Squeens konnte halt einfach nicht mehr folgen. Scaroni hinterher und die haben sich richtig lange an dem Anstieg neutralisiert. Das war richtig lange. Also ich habe gedacht, der Anstieg wäre schon zu Ende. Dann ging es oben nochmal nach so einem Bogen nochmal so eben weiter. Und erst da ging wirklich die Lücke auf. Davor, lass ich mal 2-3 Minuten gewesen sein, ist Séchard von vorne geprügelt und Scaroni hatte so 3 Meter.
Ja, das ist geil.
Aber
du so siehst, der struggelt, aber der kann noch ein bisschen gegenhalten.
Ja, genau. Und Séchard hat sich dann auch umgedreht und hat dann, du hast dann gemerkt, ich dachte jetzt so, jetzt ist der Moment, wo er langsamer wird und dann kommt nachher Scaroni wieder ran. Und dann ist er aber trotzdem auf dem Gas geblieben und Scaroni hat sich auch nicht abhängen lassen. Du hast die ganze Zeit gewartet, dass irgendwas reißt, aber das ist einfach nicht gerissen. Das ist ein bisschen wie das Magic Rubber Band da bei Swift war das. Du warst halt trotzdem mit da drin, obwohl die beide All-Out fahren.
Weißt du, das war wie bei meinem 10-Kilometer-Lauf letztes Jahr mit dem Norbert. Und du glaubst es nicht, ich laufe heute 3 vor Ziel.
An Norbert vorbei. Hast du den erkannt oder was?
Ich habe mich umgedreht und habe gedacht, das ist der Typ. Und dann habe ich auf die Startnummer geguckt und da wieder Norbert drauf. Ich dachte, ich bin einfach völlig im Laktatfilm.
Hast du Norbert bessere Zeit als Norbert?
Ja, ich bin ja sehr weit hinten gestartet. Ja. Ich bin dann im Lauf erst
an der... Ich bin im Laktatfilm.
Ja, also ich dachte mir so, das kann doch nicht sein, dass ich 2 Laufwettkämpfe mache in meinem Leben und zweimal diesen gleichen Typen treffe.
Norbert, sag Bescheid, welchen Wettkampf als nächstes.
Genau. Du machst Ansage, wo wir uns das Test bei Tour liegen.
1 gegen 1 Duell.
Norbert ist schon ein bisschen älter als ich. Also der ist krass, wie fit der noch ist.
Ja, Norbert gegen Lennart. Pace pro Alter Jahre. Und auch hier heute wieder das Rennen EM. 17 Fahrer.
Ja, die sind voll gefinisht. Also das ist
crazy.
Schon, ja, ich glaube, die sind auch teilweise jetzt durch mit der Saison.
Ja, also wer auch richtig durch ist mit der Saison, ist Vingegaard.
Oh ja.
Der hat ungefähr genauso geflucht wie ich gestern auf dem Asphalt. Ist der gestürzt? Ich bin auch durch mit dem Jahr.
Ist der gestürzt
auch? Nee, der ist nicht gestürzt. Ist einfach nur am Anstieg.
Ist einfach nur krachen gegangen.
Hast du die Aufnahme gesehen von ihm?
Nee.
Der dann so gefilmt halt und der fuhr halt und es kommt, also ich weiß nicht, wie viele Leute in der Gruppe waren, 100 vor Ziel war das, ja. Super viele Leute in der Gruppe und er hat einfach ist abgefallen und hat nur den Kopf geschüttelt. Einfach nur so den Kopf geschüttelt. Nee. Ja,
das verstehe ich nicht.
Ist nicht.
Also dann hat er. Also, ist der überhaupt noch Rennen gefahren jetzt nach der Tour viel?
Vuelta halt, ne?
Ach ja. Boah, Lennart, Alter. Geil.
Aber sonst.
Aber auch da war er ja nicht gewonnen. So krank, souverän.
Nee, haben wir auch schon gesagt. Haben wir auch schon ganz viel gesagt.
Ist der noch Rennen gefahren? Ich bin auch echt durch. Aber
seit Vuelta nicht mehr.
Ich fühle mich, als hätte ich einen Kater. So, ich bin völlig durch.
Du hast einen Halbmarathon gemacht, das ist okay.
Halbmarathon, ein bisschen schlecht geschlafen, früh aufgestanden, Bicarbonat, dann einmal so richtig aus dem Leben genommen.
Ja.
Und seitdem vegetiere ich auf der Couch und ich bin hier durch den Tag gekommen mit Koffein. Koffein-Gels, Kaffee und sowas.
Und Kinderpingui.
Und Kinderpingui. Und ich laufe wirklich nur noch auf maximal Viertelgas. Also,
ich finde aber so ein schöner Silvesterlauf oder im Winter so ein Zehner, der kann genau das gleiche Gefühl entstehen lassen, auch wenn das nur nach 14 Minuten dauert. Der macht genau das gleiche mit dir.
Aber das Ding ist halt auch, dass der Wettkampf heute Morgen so früh fertig war. Um 10 Uhr.
Das ist so witzig beim Laufen.
Das ist wie beim Tracker, wo du beim Tracker so, da geht die Sonne so langsam auf und du guckst irgendwann so runter und denkst, wir haben irgendwie so 10 und ich bin schon 2,5 Stunden gefahren, habe mich schon an 3 Anstiegen all out aus dem Leben genommen. Was geht hier eigentlich ab?
Das ist aber mit meinem Anbauen so.
Das ist so ein surreales Gefühl.
Bei Anbauen war es, war kurz vor 7 Uhr und ich bin schon seit 20 Minuten abgegangen.
Genau. Du hast normalerweise pennst du um die Zeit noch und so hast du deinen Körper schon mal richtig auf Alarmzustand gesetzt. Jetzt echt so. Und der denkt sich nur so, Alter.
Es ist kurz vor 7, ich hatte schon 5-mal die 600 Watt auf dem Pedal stehen heute und ich bin seit 20 Minuten auch nicht mehr im Feld dabei.
So eine schöne H-Plus-Ionen-Vergiftung. Der denkt sich so, warum ist der Blutlaktatwert und der Blut-pH schon ein paar Mal so übel abgerutscht.
Ich finde, das ist auch eine Kunst für alle Gravel-Fahrer, die das gut können bei solchen Rennen. Du musst auch morgens um 6 in der Lage sein, 500 Watt zu fahren.
Ja, das ist der Unterschied. Ist ja widerlich. Der Unterschied, Lukas, ist, das juckt ja nicht, weil die einfach verhältnismäßig, ich bin auch in der Lage, morgens um 6 200 Watt zu fahren. Aber das ist halt der Unterschied.
Jetzt reden wir aber nicht von den gleichen Prozentzahlen.
Ja, der Unterschied, also die werden halt nicht so krass gefordert, die sind einfach kranker.
Ja. Ich glaube, das ist auch eine andere Herangehensweise an so ein Rennen, andere kapazitäre Möglichkeiten im Prozent von deinen Leistungsfähigkeiten. Und da auch ganz ehrlich nochmal dazu, Thema Jonas Vingegaard, genauso finde ich, muss man auch manchmal eine Saison betrachten. Ich finde, jetzt wird es auch bei manchen Athleten, die wir halt haben bei uns im Kader, man merkt halt auch, für alle, die jetzt sich hinterfragen, brauche ich eine Saisonpause oder nicht, ey, wenn du ein paar Rennen gefahren bist, jetzt ist das letzte Rennen durch, mach das ruhig mal. Ja. Weil es ist auch einfach mittlerweile irgendwann relativ viel und du arbeitest auch in Prozent deiner Möglichkeiten sehr häufig, teilweise wahrscheinlich noch intensiver als mancher Profi, in der Saison in deinen Rennen und irgendwann ist einfach auch kapazitär, bist du halt auch begrenzt und wenn das halt in so einem Januar, Februar reinfährt nächsten Jahres und dann geht die Saison gerade erst los, dann ist ein bisschen doof. Ja. Jetzt haben wir noch, wir können nächste Woche ein bisschen mehr darüber sprechen, weil ich bin echt gespannt, was da passieren wird, wo ich auf jeden Fall an beiden Tagen mit dabei bin. Und wir haben am Wochenende die Gravel-Weltmeisterschaften, die noch anstehen.
Da meldet sich auch mittlerweile Gott und die Welt an von den Profis. Ne? Hast du gesehen, Nils fährt?
Nils fährt?
Ja.
Ach, geil. Ich weiß nur, dass, wen haben sie denn heute genannt?
Vingegaard. Nee.
Random, spontan Pogacar?
Boah, das wäre auch so krasser, das wäre so ein richtig fieser Dolchstoß für alle Leute, die da oft trainieren, würde ich wieder abmelden, wenn ich jemand anders wäre.
Ich glaube, er wird es nicht machen, weil ist Lombardei-Rundfahrt am Wochenende vielleicht?
Ja, das wird auf jeden Fall auch spannend. Lombardei-Rundfahrt, sorry, aber langweiligstes Monument.
Passiert genau das gleiche wie bei EMW.
Es wird zu viel über Power geregelt, es gibt wenig Positionierung.
Ah, ich weiß, wer fährt, Tom Pitcock.
Ja.
Der fährt WM. Gravel-WM.
Würde ich auch machen, wenn.
Aber der macht.
Ich würde auch immer all das fahren, wo Pogacar nicht fährt.
Der macht nämlich Samstag. So, jetzt habe ich es wieder. Das habe ich heute gehört. Der macht Samstag nämlich Lombardei-Rundfahrt, weil wir wissen ja, Sonntag ist Kirche. Und Sonntag darauf wird er nämlich noch die Gravel-WM fahren und gucken, was passiert.
Ah, und noch was. Das habe ich mir nicht gedacht. Gestern war Giro dell'Emilia.
Ah, ja.
Geiles Rennen. Kein Pogacar da. War spannend. Gewinnt trotzdem UAE. Aber ich dachte mir so, das ist irgendwie cool.
Ja, verstehe ich voll.
Und, ja, ich möchte es nochmal sagen, Lombardei-Rundfahrt packt mich null. schon vor Pogacar war das für mich einfach immer ein Rennen, was ein bisschen zu sehr über Power geregelt wurde. Und es war zu absehbar für ein Monument. Alle anderen haben noch so ein bisschen so Überraschungen, du hast mehr Taktik, Positionierung.
Da muss ich sagen, aber ganz kurz, dann wirst du Triathlon auch richtig mögen, oder?
Ja, Triathlon ist auch so. Triathlon kannst du dich mal hinsetzen mit einem Taschenrechner. Ich gucke es trotzdem, ich freue mich auch auf die WM in Hawaii. Trotzdem, immer wenn ich gucke, auch wie Formel 1 übrigens. Ich freue mich immer mega drauf, gucke viel Drive to Survive, gucke auch jedes Formel 1-Rennen und sitze dann da, denke mir immer so,
war ja klar.
Eigentlich ist das auch oftmals super langweilig, genau wie Fußball.
Ja,
mittlerweile auch Radsport, wenn du die falschen Rennen guckst und die falschen Leute am Start sind. Ich gucke übelst gern Sport.
Bist ja zynisch geworden.
Manchmal merke ich auch, dass es total langweilig ist, was ich da mache.
Okay, stark. Gut, also wir haben noch eine langweilige Gravel-WM vor uns. Obwohl, die wird, glaube ich,
wird cool.
Die wird mehr cool. Random werden. Ja. Ich glaube, Tom Pitcock wird angeschossen. Das wird auch nicht das Ding mal eben so von vorne nehmen. Und wir haben zahlreiche, richtig gute Gravel-Fahrer. Also da werde ich noch Samstag und Sonntag mit dabei sein. Samstag supporten wir nochmal unsere Mädels, also Frauenstart und etwas ältere Semester fahren am Samstag das Rennen. Sonntag sind dann die ganzen Männerklassen. Und ja, wir haben auf jeden Fall zahlreiche Athleten aus unserem Kader in den Age-Group-Weltmeisterschaften und Profi-Weltmeisterschaftsrennen mit dabei. Wird, glaube ich, eine richtig geile Nummer.
Ja.
Schauen wir mal, was unsere besten Athleten dann so abliefern können. Wir werden auf jeden Fall danach die Woche wahrscheinlich darüber berichten. Und was ich sagen wollte, also für all die jetzt nochmal überlegen, macht ruhig eine Off-Season oder eine Saisonpause. Das können wir mal in 2 Wochen am besten mal thematisch vielleicht festhalten. So, warum nochmal die Hintergründe? Wir haben es vielleicht vor einem Jahr auch schon mal gesagt. Ich würde aber jetzt gerne einfach das generell nochmal aktuell halten, weil ich habe immer wieder das Gefühl, dass manche Athleten jetzt gerne so ein bisschen weiter auf dem Gas stehen wollen, weil es vielleicht jetzt auch bei dem einen oder anderen jetzt gerade in der Spätsommersaison, Herbst nochmal irgendwie lief, so, da war vielleicht lange im Sommer kein Rennen und dann habe ich gemerkt, okay, ich fahre nochmal was, bereite mir vor, ich bin jetzt fitter, aber macht nicht im März dann den Jonas Vingegaard von heute, sondern kümmert euch frühzeitig um Off-Season-Phasen, denn irgendwann ist der Körper auch dann zu stark gezerrt worden.
Ja, an der Stelle auch bitte frühzeitig melden fürs Coaching, damit man die Off-Season planen kann.
Ja. Das macht manchmal Sinn.
Und dann die On-Season wieder zu planen.
Ja. Also wir haben ein paar Athleten, die sich jetzt gerade, die mit uns gesprochen haben, die überlegen, ob ein Coaching, ob sie jetzt erst die Pause machen und dann sich melden. Da habe ich auch gesagt, ja klar, macht das ruhig.
Ja.
Es ist aber auch cooler, wenn wir mitsteuern können, bin ich ganz ehrlich. Weil manche, weil wenn du dich gerade hinterfragst, so wie lange soll meine Pause eigentlich sein, was soll ich machen, verliere ich Leistung, ist das schlimm, Leistung zu verlieren und wie fange ich wieder an? Da haben wir ein bisschen Erfahrung gesammelt, wir können dir helfen.
Genau. In dem Sinne, dann sprechen wir nächste Woche. Ich habe schon wieder ein bisschen Angst vor der Offseason, muss ich sagen, wenn dann so ein bisschen
Pause, Leistung geht runter und dann Zwift geht wieder
so generell
los.
Auch, wenn dann so ein bisschen in der Radsportwelt wieder weniger passiert, da können wir dann wieder auf Cyclocross und Zwift switchen.
Ja.
Zwift übrigens, wollen wir auch wieder ein bisschen was machen.
Oh ja.
Ihr werdet hier natürlich Rennen up to date gehalten. Soll wieder Rennen geben. Also geht alle gerne, ladet euch wieder die Companion-App runter und geht in den Zwift-Club rein.
Ja.
Und dann seht ihr da unsere Events. Ich denke mal, was haben wir jetzt? Oktober auch schon, ne?
Ja.
Im November startet's.
Müssen wir.
Machen wir.
Und genau. Dann sind die Trainingsrennen zum Reinkommen. Da musst du jetzt nicht fit sein, du musst nicht durchziehen für die Zwift-Rennen, bitte.
Genau.
Und vielleicht noch letzter Hinweis für alle Athleten, die Bock auf das Zero-to-Hero-Projekt haben oder hatten. Wir haben eine Vorauswahl schon mal ein bisschen vorgenommen und ich finde es cool. Also meldet euch gerne natürlich irgendwie, weil teilweise kriege ich sehr, sehr tolle Mails und nochmal sehr viel Mühe. Finde ich echt klasse. Für all diejenigen, die noch denken, sie könnten da reingrutschen, wir haben da jetzt erstmal eine Vorauswahl getroffen, weil wir müssen irgendwie vorwärts kommen. Also ihr braucht leider, jetzt tut mir leid, nicht nochmal versuchen, euch mit da reinzuarbeiten.
Also auch mehr als die über 1000 Bewerbungen durchzugucken, hätten wir auch nicht geschafft.
Also ich habe mich wirklich gefreut, weil manche haben sehr kreativ gelöst, fand ich cool, definitiv, aber das heißt auch nicht, dass ihr jetzt nicht kategorisch dafür die richtigen wert. Wir müssen uns irgendwann mal eine Entscheidung treffen, damit wir vorwärts kommen können. Ja.
Genau. Und wer Bock aufs Coaching hat, der meldet sich natürlich trotzdem gerne. Ja. Wir können auch so jemanden from Zero to Hero machen.
Genau das.
Und ich glaube, dann sprechen wir nächste Woche über die Gravel WM.
Ja, ich freue mich.
Und du warst vor Ort.
Ich werde vor Ort gewesen sein.
Wir gucken mal, ob wir nächste Woche oder übernächste Woche. Also wir können auf jeden Fall Preview nächste Woche machen.
Machen wir.
Und finden auch ein Thema für die nächste Folge. Wenn ihr Themenwünsche habt, das können wir auch einfach nochmal einführen. Schickt uns Themenwünsche durch, schickt sie am besten über den Insta-Kanal.
Gut, dass du das sagst, weil ich hatte es auch gestern, Zeit. War genau mein gleicher Gedanke. Schreibt uns bitte mal für die Wintersaison alle Themen, die ihr wichtig und interessant findet, damit wir uns vorbereiten können. Weil wir manchmal auch so betriebsblind werden.
Genau, Betrieb wollte ich gerade sagen. Und wir fragen uns auch dann immer wieder, haben wir darüber schon gesprochen? Ja, zum Teil haben wir darüber gesprochen. Ja. Ich habe unter einigen Folgen auch den Kommentar gesehen, bitte noch was zum Thema Bicarbonat.
Interessant. Wir haben eine ganze Bicarbonat-Folge.
Ja, aber die ist auch schon uralt. Und da war ich noch kein Freund von Bicarbonat.
Deswegen, schreibt uns gerne, was euch interessiert, weil man manchmal das Gefühl, wir haben das schon behandelt und wollen nicht zweimal die Sachen gleich, also nochmal erzählen. Aber man muss auch sagen, vor 2 Jahren gibt es auch noch ein bisschen andere Erkenntnisse wie jetzt zum Beispiel. Und wir haben auch teilweise richtig geile Themen, Lennart, in anderen Folgen so ein bisschen rein versteckt.
Ja.
Sodass es auch natürlich interessanter ist, wenn man es gesondert so betitelt. Deswegen, wir wollen themenspezifische Folgen im Podcast diesen Winter auch weiter behandeln. Schreibt uns zu, was ihr wissen wollt.
Genau, und in dem Sinne würde ich sagen, das war's für die Woche.
Geil.
Und wahrscheinlich kommt die Folge am Montag raus, also wünsche ich euch einen schönen Wochenstart.
Super, dann bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Ciao.